Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Jubiläum der 100. Podcast-Folge habe ich mir überlegt, ich möchte einen Menschen einladen, der mich persönlich sehr inspiriert und den ich persönlich sehr schätze, und habe Professor Dr. Gerhard Rabert angefragt. Ihr wisst, ich bin Mainzer mit Herz und Seele, er ist Mainzer, und das Besondere ist, er kandidiert hier in Mainz als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021, und ich unterstütze ihn persönlich sehr dabei. Ich habe mir für die Folge das Thema soziale Gerechtigkeit ausgesucht. Das ist mir einfach ultimativ wichtig, denn ich ernähre mich jetzt seit knapp 8 Jahren pflanzlich. Das ist auch gut und ich bin damit nach wie vor gesund und glücklich und zufrieden, und ich möchte keine Ausbeutung für mich von Tieren. Mir ist aber eben auch wichtig, dass es eine richtige und gerechte Klimapolitik gibt, und mir ist es eben auch wichtig, den Mensch in den Fokus zu stellen. Es muss mehr soziale Gerechtigkeit geben, es muss eine Politik der sozialen Gerechtigkeit geben, und darüber und viele andere Themen spreche ich heute mit Professor Dr. Gerhard Rabert, der Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021 hier im Wahlkreis Mainz, und ich hoffe, das Gespräch inspiriert euch genauso wie mich. Ja, Herr Professor Rabert, erstmal vielen Dank, dass Sie sich in Ihrem Wahnsinn des Alltags, nenne ich mal, die Zeit nehmen. Vielleicht für die Leute, die Sie noch nicht so richtig kennen. Ich weiß von Ihnen zum Beispiel, dass Sie in einem Waisenhaus aufgewachsen sind, allerdings nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt.
Ja, also was meine Biografie angeht, wie Sie sagen, in einem Waisenhaus, aber als der Sohn des Erziehers, also als Privilegierter. Das habe ich schon sehr früh in meinem Leben zu spüren bekommen, insofern, dass ich gespürt habe, dass es mir sehr gut geht und anderen Kindern, dass es ihnen wesentlich schlechter geht. Ich kann in Urlaub fahren mit meinen Eltern, ich bekomme mehr Weihnachtsgeschenke. Meine Spielkameradinnen und Kameraden wurden in der Schule, weil sie die Heimkinder waren, häufig benachteiligt. Und weil Sie das gerade jetzt ansprechen, jetzt habe ich gerade vor 3 Tagen gehört, dass auch wieder ein Mann gestorben ist im Krankenhaus, den ich kannte noch von Kinderheimszeiten. Und da ist mir auch so bewusst geworden, wie viele Kinder aus dem Kinderheim ja mittlerweile verstorben sind, weil sie zum Teil in die Obdachlosigkeit abgeglitten sind. Aber ich glaube, das Hauptproblem war, dass sie wirklich als Kind nicht so die Liebe, die Fürsorge erfahren durften, weil die Eltern verstorben waren, getrennt waren. Und in diesem Heim hat man sich schon, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, hat man sich schon sehr um sie gekümmert. Aber das ist halt was anderes, als wenn die Eltern da sind. Und das hat mich, glaube ich, sensibilisiert, auf das Thema Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit zu schauen und zu handeln.
Ja, ich weiß von Ihnen, also ich weiß schon auf vielen Veranstaltungen, wo Sie waren. Sie waren ja auch schon mal bei mir im Podcast,
ja, genau,
wo wir da ein ganz anderes Thema hatten. Aber ich weiß, Sie haben einmal einen Satz gesagt, der mich zum Beispiel sehr geprägt hat, dass Sie gesagt haben, Geld ist wichtig, aber der soziale Kontakt, die Zuwendung, das sich kümmern, ist auch elementar. Also ich kann sagen, das hat mich persönlich, ich wohne jetzt wieder in der Mainzer Altstadt, das heißt, ich habe mehr mit wohnungslosen Menschen zu tun, wie auf dem Dorf jetzt, sage ich mal. Sie haben auch im Übrigen bei mir unheimlich den Grundsatz geprägt, gebt den Menschen Geld, wenn sich, und das machen ja nicht alle, zum Beispiel jemand davon Alkohol kaufen möchte, dann soll er es bitte tun, das ist eine freie Entscheidung. Aber ich merke das, also wenn man einen Euro gibt, und dann erlebt man tatsächlich, dass die Leute zum Beispiel am Samstag sagen, vielen Dank, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und dann kommt man so ins Gespräch. Ist das was, was Sie natürlich sehr geprägt hat? Und ist das auch was, was Sie eben zum Beispiel dazu bewogen hat, jetzt als Direktkandidat für die Bundestagswahl zu kandidieren? Ich weiß, das ist natürlich, jetzt kommen wir von Alpha zu Omega.
Ist alles okay, aber ist alles okay. Nee, ich bin Ihnen ja dankbar, dass Sie das nochmal ansprechen. Geld ist wichtig in so einer Gesellschaft, in der wir leben, die sehr leistungsorientiert ist. Und gerade unter Corona-Zeiten haben viele Menschen ja auch bitter erfahren müssen, wie schnell es zu einem sozialen Abstieg kommt, weil man Kurzarbeit machen muss oder den Job ganz verloren hat oder als Selbstständiger keine Aufträge mehr bekommen hat. Dann gibt es relativ schnell Hartz IV, das Arbeitslosengeld II. Dann hat man vielleicht nicht mehr das Geld, um die Miete zu zahlen und so weiter und so weiter. Also Geld ist in dieser Gesellschaft wichtig und das wird in meinen Augen ungerecht verteilt. Das ist mit ein Grund, warum ich jetzt mich politisch stärker engagiere. Aber der zwischenmenschliche Kontakt, das sich begegnen, das ist natürlich etwas, was wir Menschen wie die Luft zum Atmen, zum Leben brauchen. Und deshalb sage ich ja häufig, schenken Sie einem wohnungslosen Menschen, der am Straßenrand sitzt, das Wichtigste und Teuerste, was Sie haben, Zeit. Gehen Sie ein Gespräch ein, fragen Sie doch, wie es demjenigen geht. Und die spannende Erfahrung, und das habe ich auch, ich war vor kurzem im Mittelmeer wieder gewesen mit einer Hilfsorganisation. Und auch da, wenn man mit den Menschen trotz aller sprachlichen Barrieren einfach mal fragt, woher jemand kommt, wie er heißt, das hat sofort eine ganz andere Dimension. Und man bekommt, das ist mir ja auch wichtig, unheimlich viel zurück. Und dabei geht es mir nie um das Thema Dankbarkeit, sondern was man zurückbekommt. Und das haben Sie ja eben auch zum Ausdruck gebracht, dass man dann sagt, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Man bekommt so eine sehr authentische, ehrliche Form von Beziehung zurückgespiegelt. Und das ist natürlich etwas, was absolut gewinnbringend und schön ist. Und warum jetzt diesen Schritt? Da bin ich häufig gefragt worden. Und dann auch noch als Direktkandidat der Linken. Ich bin parteilos, ich bleibe parteilos und war immer parteilos. Aber die Linken sind an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich auf ihrem Direktmandatsplatz kandidieren möchte. Klar habe ich mir dann Gedanken gemacht, wirst du jetzt in eine politische Schublade gesteckt? Was passiert? Und ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Was hat das auch für Auswirkungen für die Vereine, für die ich stehe? Armut und Gesundheit, Flüsterpost, bekommen die dadurch Nachteile? Ich habe ja auch eine Verantwortung für die Angestellten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir nur spendenfinanziert sind. Aber dann ist mir so bewusst geworden, dass es eine Chance ist. Dass dieser Wahlkampf eine Chance ist, wenn ich ihn themenzentriert nutze, und themenzentriert bedeutet, dass es nicht um meine Person geht, sondern es geht um Themen, um Menschen hinter, ich sage immer besser gesagt vor den Themen, um soziale Gerechtigkeit, um den Wohnungslosen, die alleinerziehende Mutter, die Empfänger von Hartz IV, die Mietpreise, die ungerecht sind, die Gesundheitsversorgung, die immer rudimentärer wird. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann musst du deine Ängste, was ist mit dir, mit deiner Person vielleicht in der Öffentlichkeit macht, zurückstellen. Du musst die Chance nutzen, um auf Entwicklungen in unserer reichen Gesellschaft hinzuweisen, die falsch sind, die absolut in die falsche Richtung gehen. Und du musst einfach quasi als Lobbyist für die Menschen aktiv werden, die an sich keine Lobby haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machst du das. Habe schon erfahren, auch durch Medien, durch Printmedien hier in Mainz, dass man da doch auch benachteiligt wird als Kandidat auf dem Direktmandatsplatz der Linken. Auch wenn ich tausendmal sage, ich bin parteilos, dann kommt man immer wieder, der macht einen Wahlkampf für die Linken, was nicht stimmt, obwohl ich keine Berührungsängste zu den Linken habe und vieles da auch unterschreiben kann. Das ist schon zum Teil auch traurig, die Erfahrung, die ich jetzt mache. Aber positiv ist die Erfahrung, dass ich von so vielen Menschen das Feedback bekomme. Das ist toll, dass Sie kandidieren und ich unterstütze Sie.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich frage mich, ich weiß aus einem Gespräch, das vor ziemlich genau 3 Jahren war, im Keller in Mainz, bei Mainzer Gesprächen, haben Sie nämlich exakt, das habe ich mir extra nochmal angeschaut, ich persönlich kenne jetzt persönlich eh nicht so wahnsinnig viele Politiker, wobei ich tue mich sehr schwer, sie als Politiker zu bezeichnen.
Ja, ich verstehe mich auch nicht als Politiker, ja, das bin das ich ja auch nicht.
Sehe ich eher mal ab. Unhöflich an, auch wenn alles klappt. Sie haben zum Beispiel auch immer betont, also da ging es zum Beispiel um das Thema Spendenfinanzierung für zum Beispiel den Verein Armut und Gesundheit. Da haben Sie zum Beispiel auch schon betont, dass Sie relativ wenig, was schon traurig genug ist, Förderung von Stadt und Land bekommen, dass auf der anderen Seite aber auch gut ist, in Anführungszeichen, weil sie eben dadurch diesen unabhängigen Charakter haben. Also von daher, ich meine, das ist heute so ein bisschen das Problem, wenn man sich oberflächlich mit Dingen befasst, aber wenn man sich jetzt bei Ihnen im Speziellen mit früheren Aussagen, was ja heute auch gern gemacht wird, oder mit Ihrem Statement oder Ihrem Standard auseinandersetzt, dann ist das eben authentisch.
Ja, und weil Sie das ansprechen, also ich trenne auch absolut zwischen meiner Person und diesem Wahlkampf und dem Verein zum Beispiel Armut und Gesundheit. Das hat beides nichts miteinander zu tun. Es hat insofern etwas miteinander zu tun, dass natürlich dieser Verein und was er macht, sehr stark auch von mir geprägt ist. Das ist einfach so. Und insofern, klar, der steht für die Inhalte. Aber ich versuche wirklich, das strikt zu trennen. Der Verein ist parteiübergreifend. Der macht da keine Aussagen hinsichtlich irgendeiner Partei. Also ich war immer politisch. Ich war nur nie so in vorderster Linie. Und ich habe ja auch gesagt, ich gehe nicht in die Politik, weil ich nicht bereit bin für Kompromisse, die ich häufig nicht tragen kann. Und weil ich nicht für einen Fraktionszwang bin. Ich brauche einfach diese Unabhängigkeit. Aber jetzt diese Chance zu bekommen, als Parteiloser für ein Direktmandat zu kandidieren und damit Themen zu platzieren, dann habe ich, wie schon eben auch gesagt, dann habe ich halt wirklich gesagt, du musst die Chance ergreifen, ja, weil ich von der Politik so enttäuscht bin, gerade unter Corona-Bedingungen, weil an die Menschen, die Empfänger von sozialen Transferleistungen sind, an die Kleinunternehmer, an die Künstler, weil an so viele Gruppen viel zu spät oder auch nicht gedacht wurde. Die großen Konzerne wurden wieder sofort unterstützt. Das mag ja auch sinnvoll sein, dass man dann Lufthansa neue Milliarden gibt, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber bitte nicht andere dann benachteiligen. Und da habe ich, okay, ich glaube, Berlin würde es gut tun, jemanden dort zu haben, der den Finger in die Wunde hält, was soziale Gerechtigkeit angeht. Und übrigens auch, der vielleicht dann als Arzt manchmal auch noch so ein bisschen Kompetenz nach Berlin, gerade das, was jetzt in der Corona-Zeiten gelaufen ist, war ja nicht unbedingt immer sehr kompetent.
Also ich persönlich sehe das auch an den exakten Punkt. Also durch Ihre Arbeit haben Sie ja nur eben diese Expertise.
Ich weiß, von was ich rede. Genau. Ja, bei vielen Politikern habe ich das Gefühl, die wissen nicht, von was sie reden.
Und sie machen es nicht nur, sondern sie leben es auch. Und ein Satz von Ihnen, der mir auch immer im Gedächtnis geblieben ist, wir können Banken retten und Menschen.
Ja, ich habe mal sinngemäß gesagt, eine Gesellschaft, die Banken rettet und nicht mehr Menschen, ist eine kranke Gesellschaft. Das war in dieser Finanzkrise, wo man Banken gerettet hat und nicht viele Menschen aufgefangen hat, die dann in die Armut geraten sind. Also dieses Retten von Menschen, das muss an erster Stelle stehen und nicht das Retten von Finanzinstituten.
Absolut. Ich meine, gehen wir mal so in die Themen rein. Ich meine, klar, Armut ist bei Ihnen mit Sicherheit eines von vielen Themen im Thema soziale Gerechtigkeit. Jetzt ist es so, bei Armut denkt man ja zuerst eben an Wohnungslose, an Obdachlose. Ja. Aber Armut ist ja auch relativ. Also Armut kann ja, wir hatten es ja eben schon vom Thema Geld, Armut betrifft ja deutlich mehr gesellschaftliche Schichten als eben nur die Obdachlosen oder die Wohnungslosen.
Absolut. Ich sage immer, obdachlose Menschen, deren Situation ist die Spitze des Armutseisberges in unserer Gesellschaft. Da wird Armut sichtbar, aber das geht ja noch viel, viel weiter in die Gesellschaft hinein. Alleinerziehende Mütter, ja, 45% in aller Regel sind alleinerziehende Frauen, über 90%, aber in über 45% sind die betroffenen Frauen mit ihren Kindern von Einkommensarmut betroffen. Das darf nicht sein. Familien mit 3 und mehr Kindern auch über 30% von Armut betroffen. Also Kinder zu haben, ist hier ein Armutsrisiko. Arbeitslosigkeit, ja. Also viele Bezieher von Arbeitslosengeld 2 können mit diesem Geld kaum an der Gesellschaft noch teilhaben. Da ist immer so eine Zahl, finde ich, da so beeindruckend im negativen Sinne. Wenn Sie Kinder haben, Sie haben eine 5-jährige Tochter und sind Bezieher von diesen staatlichen Unterstützungen, dann haben Sie für Ihre Tochter, Ihre 5-jährige Tochter, nicht einmal 3 Euro für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung. Da kann sich niemand gesund ernähren, kein Kind. Und in Corona-Zeiten diese knapp 17 Euro, die man als Empfänger dieser Leistungen zur Verfügung hat für das Budget Gesundheit, ja, die reichen doch hinten und vorne nicht. Ja. Also unter Corona-Zeiten, ich habe es schon angedeutet, hat man ja gesehen, wie schnell es passiert für selbstständige Kleinunternehmer, die Gastronomie, Kulturschaffende, wie schnell sie dann auch von Armut betroffen sind. Und das ist eine totale Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft. Es gibt kein Armutsbekämpfungskonzept. Ja, der Spiegel hat das auch mal kritisch hinterfragt, warum ist das Thema soziale Gerechtigkeit, Armut in den Wahlkämpfen häufig überhaupt nicht an vorderster Stelle? Warum nicht? Ja, das frage ich mich auch. Und da will ich was ändern, weil das eine ganz wichtige politische Herausforderung ist, der die Bundesregierung, alle politischen Parteien in meinen Augen wenig gerecht geworden sind oder überhaupt nicht gerecht geworden sind. Und da würde ich mir wünschen, dass sich da was ändert in der Zukunft.
Vor allem, wenn man so überlegt, also diese 2,80 Euro, die hatte ich mir auch notiert und wollte Sie tatsächlich fragen, hat sich da jetzt in 3 Jahren was geändert? Ich vernehme schon, da hat sich nicht wirklich was geändert.
Nee, da hat sich nichts geändert. Und die Frechheit ist ja jetzt auch, dass der Bund schon beschlossen hat, ab 01.01.2022 wird der Hartz-IV-Satz um 3 Euro erhöht. Um 3 Euro. Das ist eine Unverschämtheit, weil wir wissen, dass die Lebensmittelpreise und so weiter gerade Corona-bedingt um 15-20% angestiegen sind. Ja. Also da merke ich immer, wie weit sind denn eigentlich diese Entscheidungsträger von der Lebensrealität der Menschen entfernt?
Also das ist tatsächlich die Frage, die ich mir eben auch stelle. Also man hört ja immer so, wir sind Sozialstaat und wir leben das alles. Und klar, es ist bestimmt auch nicht alles schlecht.
Sonst würden
wir jetzt nicht hier sitzen natürlich. Ja. Aber in dem, ich glaube, 4. reichste Land der Welt oder was wir sind, ist halt auch die Frage, warum ist es immer noch möglich, zum Beispiel für Menschen in Arbeit, in diese gefährliche Spirale, kein Job, keine Wohnung, kein Job zu kommen. Also wo ich mir einfach die Frage stelle, das sind doch jetzt mal rudimentäre Bedürfnisse, dass man ein warmes Plätzchen zum Leben hat, was kein Schloss sein muss und dass man eben auch ein paar Euro hat, um zu überleben. Aber damit tun wir uns schwer. Also
einmal, was Sie sagen, diese Abwärtsspirale, die so schnell erlebt werden muss von vielen Menschen, da sind einfach strukturelle Mängel. Und Sie haben ja ganz speziell das Wohnen angesprochen. Das ist, ich habe ja so 10 Grundsätze auf meiner Homepage, Trabert wählen. Und da ist Wohnen einer dieser Dinge, dieser Faktoren, die mir sehr wichtig sind. Also ich finde, der soziale Wohnungsbau, nicht nur ich, wurde ja total vernachlässigt. Der muss gefördert werden. Und es muss auch bei neuen Wohnprojekten muss einfach ein prozentualer Anteil weiterhin eine Sozialwohnung sein. Und nicht nur 10%, wie das teilweise ist, sondern ich denke, da müssen wir über 40% oder so reden. Ja. Wir haben zu wenig Kleinwohnungen. Es fehlen 1,5 Millionen Kleinwohnungen. Und ich muss sagen, ich fand die Aktion in Berlin, dass man die Miete gedeckelt hat, ich fand die richtig und sinnvoll, ja, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, man bewirkt nichts, wenn man an Vermieter appelliert, doch sozialverträgliche Mieten zu erheben. Da ist immer wieder die Gewinnmaximierung, jedenfalls bei den meisten, dann auch Gesellschaften, die vermieten, an vorderster Stelle und nicht, was ist für die Menschen eigentlich noch finanzierbar. Das ist zwar vom Gericht abgelehnt worden oder kritisiert worden, aber nur deshalb, weil man gesagt hat, nicht Berlin, sondern der Bund müsste so etwas entscheiden. Warten wir es mal ab, wie sich das entwickeln wird. Also das ist fatal, der Wohn- und Mietmarkt, das darf so nicht weitergehen. Und es muss auch, was Kündigungen angeht, also das erlebe ich ja immer wieder bei wohnungslosen Menschen auch, wie schnell es auf einmal geht, dass man auf der Straße ist, dass es mehr präventiv, dass mehr präventiv gearbeitet werden muss, dass nicht so schnell gekündigt werden darf. Also da muss es Auffangnetze geben, aber da muss es auch ganz klare Regeln gegenüber den Vermietern geben, ja.
Das kann ich nur unterschreiben und ich sag mal, wenn man jetzt von der Wohnung, also deswegen habe ich das so gesagt, es gibt ja so gewisse Grundsachen, die eigentlich selbstverständlich sein müssen, dann sind wir direkt natürlich auch bei einem Thema, was Sie natürlich auch sehr gut kennen, traurigerweise, ist halt auch das Thema Gesundheit.
Ja, Natürlich, also das ist ja auch in meiner Prioritätenliste ganz oben. Also ich bin jemand, der gegen dieses duale System ist, gesetzlich privat. Ich bin ein Befürworter der Bürgerversicherung. Also wir brauchen nicht dieses Private. Wenn jemand sich dann noch zusätzlich in der Bürgerversicherung irgendwelche Leistungen da erwerben möchte, dann ist das möglich, aber ich halte nichts von dieser Trennung. Und auch die Entwicklung im Gesundheitssystem, dass, wieder konkrete Beispiele, dass man ab dem 18. Lebensjahr keine Brille mehr von der Krankenkasse finanziert bekommt, nur wenn man schwerst sehbehindert ist. Das ist natürlich, was soll das? Ja, also das wäre zum Beispiel etwas ganz Konkretes, wo ich mich einsetzen würde, wenn ich gewählt werden würde im Bundestag. Das muss wieder revidiert werden. Das ist ja auch, das zeigt ja auch den Irrsinn, ja, dass jemand sieht schlecht, bricht sich das Bein, das würde dann vom System übernommen, die Behandlung. Aber präventiv eine Brille zu finanzieren, das geschieht nicht. Und da gibt es viele andere Bereiche. Es geht ja um Hörgerätebatterien, gerade Menschen mit einer Hörschädigung, das muss man dann auch selbst finanzieren. Es geht um Zahnbehandlungen, wo schneller die Extraktion, die Entfernung des Zahnes finanziert wird als zahnerhaltend. Es geht aber auch um so strukturelle Dinge, was die stationäre Behandlung angeht. Diese DRGs, diese Fallpauschalen, die müssen ja abgeschafft werden, weil sie dazu geführt haben, dass sehr viele Menschen zu früh entlassen werden. Aber auch diese zunehmende Privatisierung im Gesundheitssektor. Und hier gerade auch in Krankenhäusern, auch bei Niedergelassenen haben wir jetzt immer mehr so, also bei Ärzten, die eine Praxis haben, die sich dann so in Verbünde und ja so fast Gemeinschaften zusammenfinden und dann sind das größere Konzerne, die Ärzte anstellen, dann die ganze Werbung übernehmen, aber eben dann auch Gewinn erwarten. Und das sind alles Entwicklungen, die sind fatal. Das Sterben von vielen Krankenhäuser im ländlichen Bereich halte ich für falsch, ja, weil dann gerade auch was die Geburtshilfe angeht, müssen die Frauen dann weite Wege zurücklegen, um stationär entbinden zu können. Ambulant entbinden ist auch schwierig, weil wir zu wenig Hebammen haben, da wurde auch viel versäumt. Die Pflege, das ist ja ein ganz großes Thema, jetzt durch Corona wieder, wird immer noch schlecht bezahlt. Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Da muss sich unheimlich viel ändern.
Ich weiß noch ein Beispiel von Ihnen, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, wenn jemand aus dem Strafvollzug entlassen wird, ja. Hat sich das denn wenigstens geändert?
Nee, das ist ja die Situation. Im Knast ist man nicht normal krankenversichert. Das ist eine Extraversicherung. Und dann werden die Menschen entlassen und müssen all das wieder beantragen, auch eine Krankenversicherung. Das dauert 4 bis 6 Wochen und so lange haben sie häufig keinen Nachweis und dann kommen die Patienten zu uns und sagen, ich bin entlassen worden aus der JVA, aber ich brauche jetzt mein Insulin, meine Tablette gegen Bluthochdruck, gegen Epilepsie oder was auch immer. Ich kann noch nicht 6 Wochen warten. Übrigens, die Situation von Häftlingen, das ist auch ein Thema, was immer wieder verdrängt wird, die dort häufig arbeiten und für Löhne, die unter dem Mindestlohn liegen. Ja, also da muss man auch genau hinschauen. Das ist absolut nicht gerecht, was mit den Menschen dort passiert, im Gefängnis und auch danach.
Also ich persönlich bin ein großer Fan zum Beispiel von sowas, wie man auch immer das jetzt nennen mag. Ich sage es jetzt einfach zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, whatever. Also ich bin der festen Überzeugung, ich kann es natürlich jetzt empirisch belegen, aber das ist meine feste Überzeugung. Wenn Menschen aus dieser Grundarmut, die wir eben, oder dieser relativen Armut rauskommen, ich meine, Sie wissen das noch viel besser als Arzt. Wir reden von Depressionen, wir reden teilweise von Suizid. Gerade bei Männern ist es ja so, nach 2 Minuten, was machst du so? Oh, ich habe keinen Job, man zieht sich zurück und so weiter. Dadurch wird ja, also ich meine, Angst lähmt einfach, Angst macht krank. Und Existenzangst ist nun mal facto da.
Also ich kann das absolut unterstreichen und es ist gut, dass Sie das so direkt ansprechen. Wir wissen, dass Arbeitslosigkeit, zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit, mit einer 20-fach höheren Selbstmordrate verbunden ist im Verhältnis zu Erwerbstätigen. Wir wissen, dass das zu Angststörungen, zu Depressionen, wie gesagt, bis hin zu einem Suizid, zu einem Selbstmord führt. Und wie Sie auch vollkommen richtig das angesprochen haben, gerade wir Männer, wir definieren uns sehr stark über Arbeit, über Einkommen. Bricht das weg, ist das mit sehr viel Selbstwertverlust verbunden. Und dann ist der Weg eben ein kurzer Weg in die Depression. Also einmal ist es natürlich fatal, weil unsere Gesellschaft, wie gesagt, ich bin parteilos, aber es ist eine leistungsorientierte, kapitalistische Gesellschaft. Und die Menschen bekommen sehr schnell vermittelt, wenn du nicht leistest, dann brauchen wir dich irgendwie nicht. Wobei Leistung dann auch ganz unterschiedlich definiert ist. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Frauen, die Care-Arbeit leisten, Kindererziehung, Angehörigen pflegen, das wird nicht honoriert, obwohl das Höchstleistungen sind. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Arbeitslosigkeit, Depression, Suizidalität, bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich gebe Ihnen da auch recht, ich bin auch davon überzeugt, also es gibt ja jetzt einzelne Testphasen in Deutschland, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen richtig und wichtig wäre, weil es einfach jetzt erstmal die Sicherheit gibt, ich habe dieses Geld, um zu überleben, um auch ein bisschen an dieser Gesellschaft noch teilhaben zu können. Und dieses weniger Angst zu haben, das macht dann wieder Ressourcen frei, aktiv zu werden, zu schauen, wo kann ich eine Weiterbildung, eine Fortbildung. Also dieser Weg führt in meinen Augen dann eher wieder in ein Beschäftigungsverhältnis, als wenn ich immer wieder kritisiere, das ist so hoch. Und dann das Hauptargument ist ja so ungefähr, das ist zu hoch, dann ist der Abstand zu bestimmten Tätigkeiten, die Entlohnung in diesen Tätigkeiten zu gering. Und das ist doch ein Hinweis dafür, dass diese Tätigkeiten, diese Arbeit nicht wirklich gut bezahlt wird. Ich bin ja auch für einen Mindestlohn von 13 Euro. Jetzt sind wir bei was? 9,60 Euro, glaube ich. Ja, also da gibt es absolut viel zu verändern und ich bin auch ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens.
Absolut, ich sehe das genauso und es gibt ja eben auch Versuche in anderen Ländern, wo eben die Tendenz schon eben da ist. Ich weiß, ein Thema, es wird schwierig, alles heute unterzubringen, aber ich weiß, ein Thema, was Ihnen wahnsinnig und mir persönlich auch am Herzen liegt, ich verfolge Ihre Tagebücher, nenne ich das eher zum Beispiel in Facebook, wenn Sie als Arzt unterwegs sind. Klar, ich kenne dieses Gesetz der sozialen Medien, dass da jeder leider schreiben kann, was er will. Ja. Aber ich bin bei einem, das ist jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, war es, glaube ich, sogar der letzte oder vorletzte Post von Ihnen. Also Sie sind als Arzt, in dem Fall im Mittelmeer oder in Syrien oder in sonst wo, um Menschen zu helfen. Das heißt, Sie sind ja eben dort, um die Situation, so wie sie ist, gar nicht zu verändern, sondern das Beste draus zu machen, ist jetzt ein falsches Wort, aber eben um zu helfen. Mhm. Und wenn ich dann eben Kommentare darunter lese, dieser Sozialrassismus, dieser Sozialhass, wie hält man das aus oder wie geht man damit um? Ich weiß, Sie sind da sehr geprägt und
ja, also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema auch nochmal ansprechen. Das ist mir auch ganz wichtig, immer wieder zu vermitteln, dass Menschen zu uns fliehen. Das ist ihr gutes Recht vor Krieg, vor Leid, vor Umweltkatastrophen.
Vor Ausbeutung vor allem auch durch uns. Also
ja,
auch
ja, durch natürlich. Uns. Die Armut in Afrika beruht zu einem großen Teil aufgrund der Kolonialpolitik, aber auch der derzeitigen Wirtschaftspolitik Europas dort.
Sojaanbau zum Beispiel, da werden Flächen enteignet von Bauern.
Genau, okay, also, China spielt jetzt auch eine wichtige Rolle in Afrika, aber die Europäer, die dann vor Westafrika einfach die Fische alle wegfangen und die einheimischen Fischer, die müssten so weit ins Meer dann fahren, um wieder Fische fangen zu können, dass sie das gar nicht mehr leisten können. Also das hat viel mit unserem Reichtum zu tun, diese Armut. Und dann kritisieren wir auch noch, ach, die wollen nur alle zu uns, weil es uns so gut geht. Ne? Uns geht es so gut, weil es ihnen so schlecht geht. Aber davon unabhängig, das ist ein Recht. Und es ist für mich einfach eine Katastrophe, wie man mit den Menschen umgeht. Zum Beispiel war ich ja öfters auf Lesbos im Moria-Camp, auch jetzt in dem neuen 2.0-Camp, was nicht besser ist. Obwohl man 2.0 häufig sagt, sondern noch schlechter ist. Oder eben jetzt im Mittelmeer, ich musste miterleben, wie Menschen in einer Nussschale über dieses Meer geflohen sind, der Motor ausgefallen ist. Ich musste auch miterleben, gerade bei unserem ersten Einsatz, wie ein Boot gesunken ist in der Nacht und wir dann die Menschen aus dem Wasser herausgezogen haben. Und da musste ich immer an eine Veranstaltung der AfD, jedenfalls war es eine Veranstaltung, wo die AfD mit vor Ort war, denken, wo die Menschen skandiert haben, lasst sie ersaufen, lasst sie ersaufen. Und das ist so unglaublich, gerade die AfD und dieses Engagement für Menschen am Rande unserer Gesellschaft, für Menschen aus anderen Kulturkreisen ist natürlich immer verbunden mit einer klaren Position gegen Rassismus, Nationalismus. Die AfD ist für mich eine rechtspopulistische, rassistische Partei. Aber was ich noch gefährlicher empfinde, ist, dass aus Angst vor rechts in den etablierten Parteien sich auch was verändert. Wenn ein Seehofer, unser Bundesinnenminister, sagt, die Migration ist die Mutter aller politischen Probleme, dann ist das AfD-Leid oder vielleicht schon nicht mehr Leid. Und das ist vollkommen falsch. Ja, die Mutter aller politischen Probleme ist für mich die soziale Ungerechtigkeit. Ja, und auch die Ignoranz dem Klimawandel gegenüber, dass man nicht entsprechend reagiert. Ja, und dann zu sagen, die Migration kein Millimeter nach rechts. Und wenn wir, Sie haben das angesprochen, natürlich bekomme ich auch so Posts, so Hetzeposts und Verunglimpfungen. Ich wünsche dir, dass deine Kinder das und das durch jemanden aus Syrien, ja, ich will es gar nicht sagen, das ist so dumm und so blöd. Wenn wir nicht in der Demokratie uns so klar positionieren, wo uns jetzt, abgesehen von dieser Hetze, sicherlich auch manchmal dann, wie das ja auch schon vorgekommen ist, eine Aggressivität, eine körperliche Aggressivität, Übergriffe und so weiter, bis hin zu Tötungen aus der rechten Szene, das ist schon auch eine Realität. Aber der Staat, der, wie das im Nationalsozialismus oder in anderen Ländern ist, der bestraft mich ja nicht, wenn ich gegen Rassismus bin und Faschismus. Und deshalb müssen wir hier den Mund aufmachen und müssen diesen Entwicklungen entschieden entgegentreten. Das Benennen, ja, das bedeutet eben auch dann, sich mit solcher Hetze auseinanderzusetzen oder die hinzunehmen. Die Mehrheit in diesem Land ist absolut gegen diesen Rassismus. Und das lässt mich doch dann immer wieder hoffen.
Das lässt hoffen, absolut.
Aber wir müssen lauter sein. Ja. Die wir dagegen sind, müssen gemeinsam noch lauter sein und uns gegen rechts klar positionieren.
Sie haben es eben auch schon gesagt, Klimagerechtigkeit ist halt eben auch so ein Stichwort. Ich meine, klar, man sagt jetzt so, das ist Klimawahl. Ich verstehe diesen Hype um die Klimawahl nicht, weil ich mich dann immer frage, warum waren die letzten Wahlen nicht schon Klimawahl? Aber gut, ja, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ich meine, es ist ein komplexes Thema. Das ist, verstehe ich ja auch, und viele mit Klima und Wetter. Aber wir haben ja auch hier eben diese Schnittmenge, wenn wir eben als Industriestaat mit aktiv daran beteiligt sind und auch gar nicht, da müssen wir nicht nach China gucken oder sonst was und wie viel Prozent wir in Deutschland damit ausmachen. Wir sind eben daran beteiligt zu einem gewissen Maße, was eben dazu führt, dass zum Beispiel eben in den äußeren Rändern, zum Beispiel eben Südafrika, die Situation klimatechnisch noch schlimmer wird. Dann beuten wir das Land eben noch ressourcentechnisch aus, wir enteignen das Land. Wir machen Handelswege kaputt, indem wir irgendwelchen Kram an Joghurt oder die berühmten Hähnchenflügel wieder zurückschicken. Ja. Ja. Wer sich dafür genauer interessiert, die andere Folge mit Professor Dr. Trabert hören. Klar, ich meine, wir leben hier in der Komfortzone im Moment noch. Also sowohl klimatechnisch, auch wenn wir hier schon die ersten Auswirkungen spüren, aber eben auch von der sozialen Stellung her natürlich. Ist das Verdrängung oder wie bringt man das eben an die Menschen ran, diese Zusammenhänge, ja, einfach mal ernster zu nehmen zumindest.
Ja, also der Klimawandel, also ich denke, es gibt zwei elementare Herausforderungen derzeit. Das ist das Thema soziale Gerechtigkeit und das ist das Thema Umweltschutz, Klimawandel, Klimagerechtigkeit und vieles mehr. Jetzt war das, glaube ich, für viele noch weit entfernt, was dieser Klimawandel alles bewirkt. Ja, auch an Naturkatastrophen und vieles mehr. Durch die Flutkatastrophe jetzt hier in Rheinland-Pfalz, in Ahrweiler, ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert. Ich war ja auch vor Ort, habe da auch mit dem Arztmobil, haben wir Patienten versorgt. Ich meine, das war auch für mich natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Sonst fahre ich als Arzt zu einem Katastrophenansatz, fliege ich dann, was weiß ich, etliche Stunden. Jetzt bin ich 2 Stunden mit dem Auto gefahren. Und die Menschen haben es in meiner Muttersprache mir vermittelt, ihr Leid, dass so viele Menschen gestorben sind, Tote zu sehen, die im Wasser getrieben sind und vieles mehr. Ja, ich glaube, dass es immer wieder so das Problem ist, wir verdrängen solche Herausforderungen, wenn wir nicht unmittelbar damit konfrontiert sind. Und jetzt werden wir zunehmend konfrontiert und ich hoffe, dass sich dann nachhaltig auch was ändert. Und wir haben einfach auch keine Zeit mehr. Das sagen ja die Klimaschützer schon seit Jahrzehnten. Und es tut sich nichts. Deshalb jetzt alle Kohleausstieg, das muss schnell passieren. Natürlich muss ich da auch einen sozialen Schutz für die dort Beschäftigten aufbauen. Aber das darf nicht sein, dass wir es immer noch mehr hinauszögern. Die Zeit haben wir nicht mehr. Aber wir können ja auch regulativ Plastikmüll, ja, das muss viel mehr verboten werden. Oder auch der Umgang mit Lebensmitteln, ja, Foodsharing, verteilen und so weiter, regionalen Landwirtschaft zu fördern. Also es gibt so viele Komponenten, die dringend angepackt werden müssten, wo die Politik bisher in meinen Augen versagt hat und noch versagt. Das muss alles radikaler sein und das Bewusstsein der Menschen für die Notwendigkeit. Ja, ich glaube, dass jetzt gerade diese Naturkatastrophen in Deutschland, das ist zwar traurig, dass es erst dann zu mehr nachhaltiger Veränderung führt, strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, wenn man selbst betroffen ist. Aber ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches. Also ich hoffe, dass jetzt das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Investitionen in erneuerbare Energien, schneller Ausstieg aus der Kohle, dann auch Elektromobilität, noch besser halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil auch da genauer geschaut werden muss, seltene Erden, die man da verwendet und wie werden die eigentlich gewonnen, in welchen Ländern, unter welchen Bedingungen und wie wird alles wieder entsorgt. Aber ich gebe auch zu, da bin ich jetzt nicht die Kompetenz, sondern da muss man sich eben dann bei denen informieren, die hier Erfahrung haben und Kompetenz einbringen.
Und ich weiß, ein Thema noch, was Ihnen sehr am Herzen liegt, Thema Kinderarmut, Kinder und Jugendliche. Jetzt fragt sich vielleicht auch wieder so der normale Bürger, der so immer alles richtig macht in seinen Augen. Kinderarmut, Jugendarmut in Deutschland, das kann es doch gar nicht geben, sage ich jetzt mal ganz provokant als These.
Ja, das gibt's ja, weil die Kinder sind arm über die Situation der Eltern, die dann Bezieher durch die Arbeitslosigkeit von sozialen Transferleistungen, von Arbeitslosengeld 2, von Hartz 4 sind. Und dann bekommt man für das Kind entsprechend eben auch einen reduzierten Hartz 4-Satz. Also da bin ich zum Beispiel für eine Kindergrundsicherung, die von der Nationalen Armutskonferenz von Wohlfahrtsverbänden schon seit Jahren eingefordert wird. Ich bin auch dafür, angelehnt an den UN-Kinderrechtskonvention, dass die Kinderrechte im Grundgesetz aufgenommen werden. Das ist ja auch wirklich ein Skandal, dass das nicht bisher geschehen ist in der Bundesregierung. Ja, sie konnten sich nicht einigen bei verschiedenen Passagen. Das darf natürlich nicht sein. Ja, und da geht es eben um ein Entwicklungsrecht hauptsächlich. Es geht um kindgerechte Lebensbedingungen und ein Recht auf Beteiligung. Das sind so ganz kardinale Forderungen von vielen Verbänden, die sich für die Kinderrechte engagieren. Und dass das immer noch nicht realisiert wurde, das ist eine Katastrophe. Und Sie haben vollkommen recht, dass es in diesem reichen Land überhaupt Kinderarmut gibt. Das ist ein Skandal, das darf nicht sein. Aber die Politik hat die Möglichkeiten, da regulativ einzugreifen. Das ist bisher nicht ausreichend geschehen.
Wenn ich das jetzt so höre, also ich meine, ist jetzt klar eine philosophisch-hypothetische Frage, aber Ihre Motivation jetzt, wie Sie haben das eben so schön gesagt, mal nach Berlin zu gehen und eben den Finger in die Wunde zu legen. Also stehe ich ganz offen zu, meine Unterstützung haben Sie, zumal ich im richtigen Wahlkreis wohne.
Schön.
Ich frage mich dann immer, jetzt auch bei Klima, so mit klar, Kohleausstieg geht nicht von heute auf morgen. Kinderarmut irgendwie von heute auf morgen. Aber woran liegt das zum Beispiel, gerade beim Thema zum Beispiel Klimaschutz, einfache Dinge, was Sie eben auch gesagt haben, keine Ahnung, Biodiversität, regenerative Landwirtschaft. Mhm. Also es gibt ja Dinge, die könnten so im Vergleich zum Beispiel zu einem Kohleausstieg deutlich schneller und auch völlig unproblematisch umgesetzt werden. Aber dann ist denn die Lobby einfach, also mein Lieblingslobby ist ja der Bauernverband, da müssen Sie jetzt gar nichts zu sagen, dazu stehe ich. Aber ist da einfach die Lobby so groß? Ist unsere Bequemlichkeit zu groß? Geht es uns noch viel zu gut? Zum Beispiel, ich meine, das Thema Flutkatastrophe hat, und das beobachte ich auch, die Sensibilität der Menschen, die hat deutlich geschärft dafür. Also es ist natürlich ein sehr trauriger Anlass, aber es hat zumindest den Blickwinkel etwas verschärft. Ich glaube, viele sind jetzt auch konsterniert, die zum Beispiel sehen, Mensch, ich dachte, wir machen so eine tolle Klimapolitik, jetzt muss ich feststellen, irgendwie keiner hat so richtig eine Lösung. Kinderarmut ist für mich, gehört ins letzte Jahrhundert. Die Frage ist jetzt natürlich, woher kommt auf der einen Seite diese Resilienz und zum anderen halt diese Bequemlichkeit?
Ich weiß nicht, ob es wirklich Bequemlichkeit ist. Also natürlich könnte man, oder wünsche ich mir auch, dass die Menschen noch mehr auf die Straße gehen und für ihre Rechte, jetzt mal so plakativ gesprochen, auf die Straße gehen, für ihre Rechte eintreten oder auch für Fehlentwicklungen. Wir brauchen eine außerparlamentarische Opposition, die wesentlich stärker ist. Sie haben das angesprochen. Ich denke, vieles hängt mit Lobbyismus zusammen. Und wenn eine Landwirtschaftsministerin, Frau Klöckner, sich mit Nestle abbilden lässt und da eine Pressekonferenz gibt, dann sagt das ja schon alles aus. Ja, also Nestle ist jetzt wirklich, wo man weiß, wo dieser Konzern überall aktiv ist. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel.
Aber also das ist ein gutes, ich bin froh, dass Sie das ansprechen, weil ich schimpfe in so ziemlich jeder zweiten Folge über Frau Klöckner und auch ihre Vorgänger, weil ich nicht für möglich gedacht hätte, dass es möglich ist, die nicht existente Arbeit von Christian Schmidt noch schlechter zu machen. Ich hatte mal irgendwann in einem Interview, hat jemand zu mir gesagt, wer wird nach Christian Schmidt Landwirtschaftsminister, hat irgendjemand gesagt, Christian Lindner, damals haben wir gelacht, heute denke ich, der wird tatsächlich wahrscheinlich besser gewesen. Aber das ist ein gutes Thema, Nestle. Mhm. Da ging es ja um diese Zuckerampel und diese Lebensmittelampel und danach kam eben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, es war Foodwatch, die dann eben gecheckt haben, bei wie vielen Produkten von Nestlé tatsächlich der Zucker runterging. Mhm. Und es waren am Ende mehr Produkte, wo danach zum Beispiel der Zucker eben hochging. Also ist natürlich was, Thema Glaubwürdigkeit, Lobbyismus ist...
Ja, das ist eine Katastrophe, aber das ist, denke ich, schon signifikant für die Politik immer wieder, ja, dass Lobbyismus kommend aus Industrie und Wirtschaft oder auch aus dem Bankenwesen mehr gehört wird als der Bürger. Ja, und das ist natürlich eine totale Katastrophe. Und so sieht eben auch die Politik dann in Berlin aus. Ja, also gerade was Landwirtschaft, was die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln angeht. Die Engländer machen da seit Jahren positive Erfahrungen mit dem Zuckergehalt. Und warum das nicht umgesetzt wurde. Ich habe noch Frau Klöckner, ich hatte sie kurz bevor sie nach Berlin ist getroffen und habe gesagt, ja, setzen Sie sich mal für die Ampel ein. Ja. Ah, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, war so sinngemäß ihre Antwort. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, weil es offensichtlich wissenschaftlich doch belegt, ja, notwendig ist, hier so eine Kennzeichnung, die schnell eben auch identifiziert, wahrgenommen und interpretiert werden kann, dass es die nicht gibt. Wir brauchen doch nicht über die Schädlichkeit von Zucker reden. Warum wird das nicht eingeführt? Dann wird zum Teil auch gerade von ihr immer gesagt, ja, das geht nur über EU-Recht. Nee, ich glaube, so Sachen können wir einfach hier mal machen. Und ich glaube nicht, dass EU-Recht dann das irgendwie kritisiert. Dann wird das vielleicht noch nachgebessert. Aber wir können doch da nicht warten. Und diese Politik, ja, auch im Verkehrsbereich und in vielen anderen Bereichen, die ist gesteuert von Lobbyisten und das darf nicht sein.
Ja, ich habe also noch anschließend ein Beispiel aus quasi meiner Szene ist immer, ich finde das immer sehr plakativ, bei Fruchtsäften, wenn Sie ein Fruchtsafthersteller sind, der wirklich natürlich und bio arbeitet und ohne, in meinem Fall tierische Zusatzstoffe, aber generell Zusatzstoffe, geben die unheimlich viel Geld aus, um zum Beispiel sich dieses Vegan-Label zertifizieren zu lassen. Und die Fruchtsafthersteller, die wirklich Zucker und Schrott und Gelatine und Klärung reinmachen, die können ihren Kram, sage ich jetzt einfach mal so ganz rein hessisch, einfach verkaufen. Also das ist so eine wirklich komplett verkehrte Welt. Aber jetzt nochmal, wer Sie unterstützen möchte, wer Infos über Sie möchte, wir machen natürlich in dem Fall Werbung sowohl für Sie als Person, auch für Ihren Verein, weil es ist ja meine Folge und ich darf das natürlich. Also gerhardrabert.de weiß ich, armut-gesundheit.de weiß ich.
Was jetzt den Wahlkampf angeht, kann man einfach mal Trabert wählen eingeben. In einem Wort geschrieben oder auch in zwei, wählen mit AE. Und dann kommt man schnell auf meine Internetseite zum Wahlkampf. Instagram, Twitter haben wir auch ein bisschen, Facebook. Ja, also einfach Trabert wählen eingeben und dann kann man sich da informieren, was so meine Inhalte sind. Diese 10 Grundsätze sind dort aufgeführt, wann es wo eine Veranstaltung gibt, wo ich auch teilnehme. Ja, und ich bin dankbar für jede Stimme, denn irgendwo glaube ich, so nach dem Feedback von vielen Menschen, da besteht schon eine Chance, Aber da muss auch jeder zur Wahl gehen und die Erststimme dann mir geben. Das ist ja auch noch so ein Phänomen. Die anderen, die kommen so und so, eine Tabea Rös, eine Grotenkranich, ein Baldi, die kommen alle in den Bundestag über ihren Listenplatz für die Partei. Ich stehe auf keiner Liste, weil ich ja keiner Partei angehöre. Mich kann man nur durch die Erststimme in den Bundestag
genau,
wählen.
Genau, das ist ganz wichtig und hat dahingehend für Wähler, die eben themenbasiert, zum Beispiel wie ich wählen, eben auch den Vorteil, dass ich mit der Zweitstimme eben dann eben auch noch offen bin und eben noch eine Partei unterstützen kann. Ich kann nur sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich weiß, die ist bei Ihnen extrem begrenzt und ja, was soll ich Ihnen wünschen? Alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß in Berlin, sage ich jetzt einfach mal.
So weit sind wir ja noch nicht. Nein. Aber schauen wir mal. Und übrigens, ich werde dann auch weiter hier noch Arztmobil fahren. Das werde ich auch immer wieder gefragt. Wenn Parlamentarier in Aufsichtsräten parallel sein können, kann ich auch noch Arztmobil fahren. Also die Zeit werde ich dann noch haben. Ich danke Ihnen für das Interview und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Dankeschön.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de